Ja, ich möchte danken für das Gebet und möchte mit euch die Taufe des Johannes heute Morgen anschauen. Und dazu möchte ich den Anfang des Markus-Evangeliums lesen. Kapitel 1, die Verse 1 bis 13. Markus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 13.
Ja? Okay. Lese einfach weiter, sonst kriege ich ja.
Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems. Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lende bekleidet. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte: Nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen: Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er den Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und eine Stimme kam aus den Himmeln: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Ja, ich habe die Predigt und das Thema gestellt: Erst Buße, dann Offenbarung. Erst Buße, dann Offenbarung. Und möchte am Anfang einfach nochmal mit euch betrachten, was ist eigentlich Buße? Und da möchte ich jetzt einfach ganz, ja, ganz bildlich darstellen: Buße ist, wenn man ja mit seinem ganzen Wollen und Denken und Tun auf einem bestimmten Weg unterwegs ist, in einer bestimmten Sache oder auch im ganzen Leben, und man plötzlich Gottes Stimme hört, die einem klar macht: Das ist nicht mein Weg, das ist nicht mein Wille, das ist nicht mein Handeln, das ist nicht meine Vorstellung. Und wenn dann derjenige einschwenkt von dem, wie er vorher unterwegs war, und rüberschwenkt auf dem, wie Jesus mit uns unterwegs sein will, das ist Buße, dieses Rüberschwenken von alten Gewohnheiten, von allen alten Denkmustern, von alten Handlungsweisen zu einer neuen Gesinnung und Jesus nachfolgen. Das ist Buße. Ich denke, dass in diesen Versen, die ich vorgelesen habe, das zum Vorschein kommt. Zuerst die Buße und dann die Offenbarung des Herrn. Zuerst die Vorbereitung des Herzens und dann kann der Herr in die Herzen einziehen. Und dann kommt auch erst Vollmacht und dann kommt erst Freude und dann kommt auch erst Kraft. Und das gilt nicht nur für den Anfang des Glaubenslebens, sondern das gilt für unser gesamtes Glaubensleben. Das muss fortlaufend geschehen. Buße und Vergebung muss immer wieder geschehen in unserem Leben als Christ. Nur so funktioniert geistliches Leben. Und nur so können wir auch geistig wachsen. Wenn die Buße, die Umkehr von falschen Wegen, nicht mehr zum täglichen Leben gehört, dann können wir sagen, dann ist etwas faul in unserem Leben. Dann kann es passieren, dass Gott sich uns nicht mehr offenbart. Und dass wir die Stimme Gottes nicht mehr hören. Und dann kann es auch passieren, dass wir in unserem Glaubensleben Verirrung erleben. Und dann fehlt natürlich Friede, Freude, Glaube, Vollmacht, Werke der Liebe, dann fehlt alles. Und dann ist das wirklich eine sehr ernste Sache. Zuerst die Buße, dann die Offenbarung des Herrn. Die Offenbarung des Herrn in unserem Leben ist eng damit verbunden, wie sehr wir uns von ihm auch mal wieder zur Buße leiten lassen und korrigieren lassen. Zuerst die Buße, dann die Offenbarung. Das wird in unserem Text daran deutlich. Zuerst erscheint Johannes. Und erst dann erscheint Jesus. Johannes oder die Taufe der Buße macht den Anfang. Und dann erst kommt der Herr der Herrscharen, Jesus, an den Jordan und beginnt seinen Dienst. So steht es in unserem Predigttext. Vers 1 beginnt mit Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Und was ist der Anfang? Der Anfang ist Johannes. Und Johannes sagt im Vers 7, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Und wie geht es dann weiter? Vers 9, und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam aus Galiläa zu Johannes an den Jordan. Den Anfang macht Johannes der Täufer, er bereitet vor, er ruft zur Umkehr, zur Buße und dann kommt der Herr Jesus in seiner Herrlichkeit. Genauso sollte das Evangelium Jesu Christi auf Erden beginnen. Genauso hatte es Gott im Alten Testament schon vorherbestimmt, durch Malachi und Jesaja. Es trat sozusagen nur ein, was Gott schon vorher bestimmt hat. Und deswegen schreibt Markus auch in Vers 1, wie geschrieben steht. Der Herr hatte das im Alten Testament, auch diese Reihenfolge, schon längst vorherbestimmt. In Malachi 3,1 steht, da spricht der Herr der Herrscharen selber. Übrigens, wer ist der Herr der Herrscharen? Der Herr der Herrscharen im Alten Testament ist niemand anders als Jesus Christus selber. Wenn der Herr der Herrscharen spricht im Alten Testament, dann spricht der Herr Jesus zu uns. Und der Herr der Herrscharen sagt im Alten Testament in Malachi 3,1, siehe, ich sende meinen Boten, und er wird den Weg vor mir her bereiten, spricht der Herr der Herrscharen. Wer ist dieser Bote? Markus stellt klar, dieser Bote ist Johannes, der Täufer. Und dann ist interessant, wie Malachi 3,1 weitergeht. Da steht nämlich, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr. den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Das heißt, der Herr sagt hier im Alten Testament voraus, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, und dann werdet ihr sehen, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr. Und Markus macht jetzt in diesen ersten Versen seinen Lesern schon deutlich, genau das ist passiert. Genau wie Gott es vorhergesagt hat. Der Bote, der Wegbereiter ist gekommen und plötzlich kurz darauf kommt der Herr selbst zu seinem Volk. Jesus, der an den Jordan kommt und seinen Dienst antritt. Lass uns nochmal darüber nachdenken. Was bedeutet es eigentlich, wenn der Herr selber sagt, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her? Das bedeutet doch nichts anderes, als wenn der Herr, der Herrscharen, sagt, zuerst sende ich meinen Boten und dann komme ich hinterher. Ich sende nicht nur meinen Boten auf die Welt, auf die Erde, sondern ich komme hinterher, hinter meinem Boten. Und damit, wenn du zum Beispiel sagst, mich, sagen wir mal, im Winter anrufst vom Handy aus und mir sagst, ein Schneepflug bereitet vor mir her die Straße, dann denke ich doch in meinem Kopf, ah, der Schneepflug fährt vorweg und bereitet die Straße und er fährt hinterher. Und genauso ist es hier auch. Und damit macht Markus in seinem Evangelium eigentlich etwas ganz Gewaltiges, eine ganz gewaltige Aussage. Der Herr der Herrscharen hat im Alten Testament gesagt, erst mein Bote und dann komme ich selber auf die Erde. Und Markus sagt, dieser Bote ist Johannes und der Herr der Herrscharen ist Jesus. Selber. Jesus ist der Herr der Herrscharen, der sagt, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Da steht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Das Tragische ist, nur wenige aus seinem Volk haben das gesehen. Woran liegt das, wenn der Herr sagt, siehe, ich komme, und nur wenige im Volk sehen das? Da sind wir wieder bei der Buße und bei dem Thema des heutigen Tages. Ohne Buße keine Offenbarung. Ohne Buße kein Sehen. Jesus muss seinem Volk sagen, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, aber ihr habt nicht gewollt. Ein bußfertiges Herz öffnet die Augen für Gottes Wirklichkeit und Herrlichkeit und ein verstocktes Herz verschließt es. Die andere Stelle, die Markus hier anführt, ist aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 40, 3 bis 5. Und sie besagte im Prinzip das Gleiche. Erst die Buße, dann die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Erst der Wegbereiter, dann der Herr selber. Jesaja 40, 3 bis 5, die er zitiert, da heißt es, eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Bahnt dem Herrn einen Weg, das heißt, räumt alle Hindernisse aus. Das ist ein bildhafter Ausdruck für tut Buße. Das Herz in die richtige Haltung vor Gott bringen. Buße, das Herz in die richtige Haltung vor Gott bringen. bahnt den Weg, das steht auf Hebräisch, räumt auf. Und was soll danach geschehen? Da steht unmittelbar an diesem Versen, bahnt dem Herrn einen Weg. Da steht in Vers 5, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund hat es geredet. Das ist eine Verheißung, die wir hier entnehmen können. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Und diese Verheißung lautet, räum auf in deinem Herzen und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren in deinem Leben. Ich denke, da ist eine enge Verknüpfung zwischen dem, wie wir unser Herz pflegen und dem, was wir von Gott erleben und von Gott sehen in unserem Leben. Siehst du den Herrn so wenig in deinem Leben? Findest du vielleicht keine Gemeinschaft mit ihm? Gibt dir das Bibellesen und Beten zurzeit zu wenig? Dann kann es sein, dass vielleicht zu viele andere Dinge in deinem Herzen sind und dass du aufräumen müsstest. Dass für Gott und sein Reich zu wenig Platz bleibt. Dann ist es vielleicht dran, Gott zu fragen, Herr, muss ich etwas in meinem Leben ändern? Raubt irgendetwas in meinem Leben den Platz, den du eigentlich in meinem Herzen einnehmen müsstest? Aber es muss nicht immer Zielverfehlung oder Sünde sein, was einem das geistliche Leben beeinträchtigt. Es können auch andere Dinge sein, wie Krankheit oder Schwachheit, Erschöpfung. All das kann unsere Verbindung mit Gott wirklich auch beeinträchtigen. Es muss also nicht immer Sünde sein. Mir ging das selber in den letzten Wochen so, dass ich sehr erschöpft war. Und mir ging das regelmäßig so, dass ich in der stillen Zeit den Eindruck hatte, ich dringe irgendwie nicht zu Gott durch. Oder ich kann seine Stimme nicht mehr hören. Ich kann sein Handeln in meinem Leben gar nicht mehr so sehen. Ich saß oft schweigend im Gebet und habe den Eindruck, ich habe nichts aus dieser Gebetszeit, aus dieser stillen Zeit für mich mitnehmen können. Gar nichts. Ich hatte keine freudige Gemeinschaft mit Gott. War es nur die Erschöpfung oder waren es falsche Prioritäten in meinem Leben, die ich gesetzt habe? Und ich erinnerte mich daran, dass Jesus ja seine Liebe in unser Herz ausgegossen hat und dass es eine brennende Retterliebe sein muss. Und ich fragte mich selber, wo war diese brennende Retterliebe in meinem Leben geblieben? War sie noch da? Das waren so alles Fragen, die mich beschäftigten. Ich bin damit noch nicht durch. Aber wir können diesen Text entnehmen, nur ein Leben aus der Buße und Vergebung führt zu echter Gemeinschaft mit Gott. Wo diese Dinge fehlen, gibt es auch keine oder wenig Offenbarung. Aber eines ist mir dabei wichtig geworden, Buße kann nicht durch mein schlechtes Gewissen hervorgebracht werden. Es muss immer Gott sein, der mich zur Buße leitet. Von ihm geht immer der Anfang aus. Und es ist allein Gott, der mir auch das Wollen schenkt, dass ich mich verändern will oder verändern lassen will durch ihn. Und es wird auch allein Gott sein, der am Ende das Gelingen gibt, dass wirklich bleibende Veränderung eintritt. In all diesen Fragen darf ich darauf vertrauen, der Herr kennt mein Herz Und er versteht es sicherlich auch, mir Dinge, die mir verborgen sind, in meinem Herzen offenzulegen, mir zu offenbaren. Und er kann es dann auch lenken in seine Wege hinein, von Wegen, wie ich sie mir denke, ja, mein Wille, mein Denken, mein Handeln, dass er es lenken kann, das Herz, dass es wirklich auch Nachfolge ist in seinen Wegen. Aber er erwartet von mir, dass ich ein offenes Herz für ihn habe und dass ich aufrichtig vor ihm bin. Das erwartet er von mir, dass ich aufrichtig bin, ehrlich vor ihm. Ich glaube, mehr müssen wir ihm nicht bringen als unsere Ehrlichkeit, dass wir uns nicht verstecken vor ihm, so wie Adam es getan hat im Paradies. Weiter heißt es in dem Predigttext: Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Wie gewaltig muss diese Predigt, das Wirken dieses Mannes, Johannes des Täufers, gewesen sein, wenn ganz Judäa und ganz Jerusalem zu ihm hinausgeht an den Jordan, seine Sünden bekennen, ihre Sünden bekennen und sich von ihm taufen lassen. Stellt euch das mal in Lübeck vor. Stellt euch mal vor, dieser Mann hätte das in Lübeck getan und der ganze Umkreis von Lübeck und ganz Lübeck wäre hinausgegangen zu Johannes dem Täufer und hätte sich in der Trave taufen lassen. Was wäre das? Ja, was wäre das für ein Impuls für die Stadt? Die ganze Stadt Lübeck, das ganze Umfeld, bis Travemünde oder Scharbeutz oder so, alle kommen sie an die Trave und lassen sich von Johannes taufen. Was muss dieser Mann für einen gewaltigen Einfluss gehabt haben? Wir wissen, dass Johannes schon vom Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt war. Und Jesus sagte, er war der größte Mensch, der bis zum Kommen von Jesus auf der Erde gelebt hat. Noch größer anscheinend als Mose und Elia. Und Jesus selber sagt in Matthäus 11,11, wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Und von ihm verkündet der Engel, als er die Geburt von Johannes ankündigt, er wird schon vom Mutterleib an mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elia. Und als sein Vater Zacharias widersprechen konnte, weissagte er über Johannes den Täufer: Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Und genau das hat Johannes getan. Er ist vor dem Angesicht des Herrn hergegangen und er hat in dem Geist und in der Kraft des Elia die Menschen zur Umkehr aufgerufen. Und viele Menschen haben sich ja bei dieser gewaltigen Predigt und bei diesem gewaltigen Tun von ihm gefragt, ob er nicht vielleicht der Elia ist, der kommen sollte. Denn Maleachi hatte angekündigt, bevor der Herr kommt, da muss noch mal der Prophet Elia kommen, denn der muss dem Herrn den Weg bereiten. Das steht in Maleachi 3, 23 bis 24. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird der Väterherz zu den Söhnen und der Söhneherz zu ihren Vätern umkehren lassen. Nun, der Tag des Herrn war offensichtlich gekommen. Allerdings nur der erste Teil des Tages, das Gnadenjahr des Herrn, nicht der Tag des Gerichts. Und es war einer erschienen, der genau das getan hat, der Väter Herzen zu den Söhnen und der Söhne Herzen zu den Vätern umkehren lassen und der dem Herrn voranging, vorausging. Im Geist und in der Kraft des Elia. Und da fragten sich die Menschen, das natürlich ist er, der Elia. Er sah zumindest so aus. In unserem Vers 6 steht, er war mit Kamelhaaren bekleidet und einen ledernen Gürtel um seine Linde. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Genauso war auch Elia gekleidet, später Elisa auch. Von Elia heißt es, er war ein Mann mit einem haarigen Mantel und an seinen Hüften gegürtet mit einem ledernen Schurz. Und auch der Prophet Elia lebte zeitweise in der Wüste. Also da gab es schon gewisse Ähnlichkeiten zwischen dem Elia und dem Johannes. War Johannes nun der Elia, der kommen sollte? Der dem Herrn vorangehen sollte, vorbereiten sollte, die Herzen? Die Antwort ist ja und nein. Ich verstehe die Bibel so, ehe der Herr kommt, kommt ein Wegbereiter, der in dem Geist und der Kraft des Elia auftritt. Der Tag des Herrn ist aber zweigeteilt. Den Tag der Gnade, als Jesus kam, uns zu versöhnen, und den Tag des Gerichts, wenn Jesus wiederkommt. Und deshalb muss der Elia auch zweimal kommen. Einmal ist Johannes im Geist und der Kraft des Elia gekommen, und einmal wird noch ein anderer Prophet in Zukunft im Geist und der Kraft des Elia kommen. Beide Ereignisse gehen dem Erscheinen des Herrn auf der Erde unmittelbar voraus. Auf welchen Elia weist denn die Maleachi-Stelle hin? Den ersten oder den zweiten Elia? Da steht, Maleachi 3,23, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Also groß und furchtbar wird dieser Tag werden. Das muss nicht das Gnadenjahr des Herrn sein, sondern das muss der Tag des Gerichts sein. Und deshalb ist in dieser Stelle zumindest auch der zweite Elia gemeint, der noch kommt. Jesus selbst macht übrigens den Unterschied zwischen diesen beiden Elias. Er sagt von Johannes, dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Und auf die Frage, da war Johannes schon tot, schon enthauptet, auf die Frage der Jünger auf dem Berg der Verklärung, ob nicht Elia erst kommen muss, bevor Jesus kommt, bevor der Herr wiederkommt oder bevor Jesus kommt. Da sagt er, ja, Elia kommt und er wird alles zurechtbringen. Da spricht er von dem zweiten Elia. Und dann sagt er, doch ich sage euch auch, Elia ist schon gekommen. Und da spricht er von dem ersten Elia, von Johannes. Und sie haben mit ihm getan, was sie wollten. Und genauso wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da spielt er auf die Ermordung und auf seinen eigenen Tod am Kreuz an. Also ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz zusammenfassen, was der Schwerpunkt bis jetzt war. Zuerst kommt Elia, dann kommt der Tag des Herrn. Zuerst kommt Johannes, dann kommt Jesus. Zuerst kommt die Buße und dann erst kann der Herr sich offenbaren. Das ist ein biblisches Prinzip, was hier deutlich wird. Keine Offenbarung Gottes ohne Buße, ohne ein Leben aus der Vergebung. Keine Gemeinschaft mit Gott ohne Buße, ohne ein Leben aus der Vergebung. Und keine Vollmacht ohne Buße, ohne ein Leben aus der Vergebung. Und Jesus selbst macht dieses Prinzip eigentlich deutlich an dieser Stelle in unserem Predigttext. Woran macht Jesus dieses Prinzip deutlich? Er macht es dadurch deutlich, dass er sich selbst der Taufe der Buße unterzieht. Erst dann, es steht, sobald er aus dem Wasser heraufstieg, erst da kam die Herrlichkeit. Da kam die göttliche Kraft. Der Geist kommt von oben auf ihn herab wie eine Taube. Und dann kam die göttliche Vollmacht vom Vater. Eine Stimme kommt von oben. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und dann erst treibt der Geist ihn zum Dienst, in seine erste Herausforderung. 40 Tage Wüste und Versuchung durch den Satan. Damit macht also auch Jesus klar, was Gott von uns möchte und was Gott meint. Keine Kraft, keine Vollmacht, ohne ein Leben aus der Buße und Vergebung. Und da taucht jetzt die Frage auf, warum ließ sich Jesus denn taufen? Hatte er es nötig? Nein, er hatte es natürlich nicht nötig. Genauso könnte man fragen, warum ließ sich Jesus denn kreuzigen? Hatte er es nötig? Natürlich hatte er es nicht nötig. Auf diese beiden Fragen kann es nur eine einzige Antwort geben. Er tat es für uns. In Römer 5 und 1. Korinther 15 schreibt Paulus sinngemäß, der erste Adam von der Erde hat durch den Sündenfall die ganze Menschheit in den Tod gebracht. Der zweite Adam vom Himmel hat durch ein Leben in vollkommener Gerechtigkeit uns vom Tod erlöst. Und zu dieser vollkommenen Gerechtigkeit, die Jesus für uns ja erbringen musste auf Erden, zu dieser vollkommenen Gerechtigkeit, die er für uns erbringen musste, gehörte es für Jesus, nicht nur vollkommen im Einklang mit dem Vater zu leben, sondern auch vollkommen die Stelle des Sünders einzunehmen, obwohl er vollkommen sündlos war. Und vollkommen die Stelle des Sünders einzunehmen, das sehen wir am Kreuz und das sehen wir auch in der Taufe, wo er stellvertretend für uns Buße tut, so wie er am Kreuz stellvertretend für uns die Sünden getragen hat. Johannes wollte ihn ja davon abhalten. Er sagte, ich muss von dir getauft werden, du musst nicht von mir getauft werden. Aber Jesus sagt, nein, lass es jetzt so geschehen, denn so gehört es sich, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das heißt, die Taufe gehörte wie das Kreuz dazu, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Also Johannes sagt, der Größte von einer Frau Geborene sagt, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, nicht du von mir. Lass uns mal so einen Moment in die Vorstellung oder in das Denken, gerade in das Erleben von Johannes eintauchen, als er vor Jesus steht. Ich denke, er weiß, was so ein himmelweiter Unterschied zwischen Jesus und ihm ist. Zwischen seiner Gerechtigkeit und der Gerechtigkeit Jesu. Ein himmelweiter Unterschied. Obwohl er hätte sagen können, du Jesus, wir sind doch irgendwie verwandt. Deine Mutter und meine Mutter, die sind ja verwandt. Obwohl er sagen könnte, ich bin ja von Geburt an vom Mutterleib an mit Heiligen Geist gefüllt, schaut er auf Jesus nicht als Mensch, sondern er weiß, und das, denke ich, prägt jetzt sein, ja, das, was er gerade denkt, als Jesus zu ihm kommt. Er weiß, der Tag des Herrn ist gekommen. Und er weiß, der Herr der Herrscharen steht vor mir. Und er weiß, ich bin nur ein sündiger Mensch, er aber ist der heilige Gott. Ich taufe nur mit Wasser, er wird die Menschen mit Heiligen Geist taufen. Ich bin nur der Wegbereiter, er ist der Weg. Ich kann nur symbolisch reinmachen, er kann wirklich von Sünden reinmachen. Ich bin nur ein schwacher Mensch. Aber er ist der starke Gott, der Herr der Herrscharen. Und voller Ehrfurcht und Demut sagt er dann, ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Denn ich bin ein sündiger Mensch, ein Mensch von unreinen Lippen, von unreinen Händen. Aber hier steht der heilige Gott vor mir. Jesaja schreibt, als er die Herrlichkeit des Herrn sieht, wehe mir, ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Und nun steht dieser Herr der Herrscharen vor Johannes. Und Johannes sagt, in dem Sinne auch, ich bin nicht würdig, ihm die Sandalen den Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Petrus sagt, als er die Herrlichkeit sieht von Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Mose, als er die Herrlichkeit Gottes im Dornstrauch erblickt, wird gesagt, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von den Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Und das sieht Johannes hier. Und nun tritt diese Herrlichkeit des Herrn an Johannes heran und bittet ihn sogar, ihn zu berühren und ihn zu taufen. Wenn schon der brennende Dornbusch auf heiligem Boden stand, wie viel mehr ist es heiliger Boden, wo Jesus steht, ja, wo Jesu Füße die Erde berühren. Und vor dieser Heiligkeit steht jetzt der Johannes und er ist von seiner ganzen Unwürdigkeit ja so gefangen genommen und sagt, dass selbst der niedrige Dienst eines Sklaven, nämlich seinem Herrn, die dreckigen Schuhe auszuziehen und das auch noch gebückt, also in einer Haltung tiefster Demut und Ehrfurcht, dass er selbst dafür nicht würdig ist. Aber Gott hat ihn für würdig erachtet, Wegbereiter für Jesus zu sein. Ich denke, wir können von der Haltung von Johannes sehr viel lernen für unser Leben. Und ich glaube, auch wenn Gott mir persönlich nur ein bisschen den Vorhang vor seiner Herrlichkeit und Heiligkeit wegnehmen würde, sodass ich sie nur ein bisschen sehen würde, ich glaube, das wird meinen Umgang mit Gott und den Umgang auch mit euch total verändern. Wenn er mir offenbaren würde, mit wem ich es zu tun habe und wem ich da eigentlich dienen darf. Auch für uns, für mich gilt, ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Aber das Schöne ist, Gott hat auch uns für würdig erachtet, dass wir ihm dienen dürfen. Ist es nicht wunderbar, dass wir dem heiligen Gott dienen dürfen? Auch wir dürfen wie Johannes Wegbereiter sein für Jesus. Wir dürfen Hindernisse wegräumen, die Pfade gerade machen, Hügel ja planieren und Täler auffüllen für die Menschen. Wir dürfen Wegbereiter für Jesus sein. Gott hat uns würdig erachtet. Der heilige Herr der Herrscher. Sind wir das? Wegbereiter für Jesus? Wie wir leben, wie wir reden, wie wir handeln, sind wir Wegbereiter für das Evangelium, für die gute Botschaft? Ein Brief Christi, wie Paulus sagt, nicht geschrieben mit Tinte, sondern mit Heiligem Geist? Sind wir ein Empfehlungsschreiben für Jesus? Ein Einladungsbrief? Ein Wohlgeruch für Jesus unter den Menschen? Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Wir haben den Anfang vom Markus-Evangelium betrachtet und ein wichtiges geistliches Prinzip betrachtet. Zuerst kommt Johannes, dann erst kommt Jesus. Das zeigt, zuerst kommt die Buße und dann die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Zuerst kommt immer die Vorbereitung des Herzens und dann kann der Herr einziehen und kann sich auch Platz machen in unserem Leben. Haben wir in unserem Herzen Platz gemacht für Jesus? Haben wir ihm den Platz gegeben, der ihm gebührt? Unser Leben muss ein Leben aus der Buße und Vergebung sein, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, wenn wir geistig wachsen wollen und wenn wir Wegbereiter für Jesus sein wollen, so wie Johannes der Täufer. Lasst uns auf ein reines Herz achten. Das sage ich nicht nur euch, das sage ich vor allen Dingen auch mir. Lasst uns auf ein reines Herz achten, damit wir würdige und fruchtbringende Wegbereiter für unseren Herrn Jesus sein können. Ich bete noch. Herr Jesus, was für eine Ehre, dir dienen zu dürfen, dem Herrn Zebaoth, dem Herrn der Herrscharen. Was für eine Ehre, Wegbereiter sein zu dürfen für dich. Herr, wie hoch hast du unser Angesicht erhoben, die wir doch eigentlich gebückt vor dir, ja, beschämt vor dir niederknien müssten und uns eingestehen müssten, wir sind nicht wert, dir deine dreckigen Schuhe auszuziehen. Aber du hast uns für wert geachtet, du hast uns für würdig geachtet und hast unser Haupt erhoben. Wir preisen dich dafür und wir bitten dich, Herr, da wo etwas in unserem Herzen ist, was dir den Raum nimmt, der dir gebührt, wenn da etwas ist, was du haben möchtest, was wir ausräumen, damit du Platz hast mit deinen Vorstellungen, dann zeig es uns auf. Herr Jesus, du meinst es gut mit uns und du wirst uns ans Ziel bringen und wir wollen uns von dir auch verändern lassen. Leite du uns zur Buße, gib du das Wollen und das Gelingen zu deinem Preis und zu deiner Ehre. Amen.